Ich möchte allen ganz herzlich danken für die Liebe, die uns gezeigt wurde in diesen Tagen, besonders den Geschwistern von Candle für die herzliche Aufnahme. Wir kannten uns nicht zuvor. Es war ein Vertrauen zueinander, dass wir eingeladen wurden und wir die Einladung annahmen. Und wir danken dem Herrn, dass wir eine so gesegnete Zeit hier verleben durften und dass die Gemeinschaft hier eine solche herzliche war. Ihnen ganz herzlichen Dank, Bruder von Kano, und wir wünschen den Geschwistern hier viel Weisheit und Gnade und Hilfe in dem Vorstehen dieses Werkes und im Umgang mit so vielen Leuten, die ein- und ausgehen. Wir wollen weiter im Gebet einstehen, auch für dieses Werk. Wir haben in diesen Wochen, in den vergangenen fast 3 Wochen, die meisten von Ihnen waren nicht die ganze Zeit da, aber in diesen Wochen ging es darum, dass wir Erneuerung in der Gemeinde von der Heiligen Schrift her einmal beleuchten. Erneuerung in der Gemeinde, sagten wir, beginnt mit der Wiedergeburt von solchen Mitgliedern, die noch tot in ihren Sünden sind. Leider ist das der Fall, und da muss man von grundsätzlicher Erneuerung einmal sprechen. Aber gläubige, wiedergeborene Christen brauchen auch Erneuerung. Die bedürfen keiner Wiedergeburt, sie sind zu neuem Leben gekommen. Aber sie können angefochten werden vom Kreatürlichen her, vom Geschöpflichen her, sie sind schwach, zerbrechlich, das kann müde machen, und die Sünde ist noch bei uns und will uns da angreifen und Schuld auf uns laden, und diese muss aus dem Weg geräumt werden. Dann kann die Kraft des Heiligen Geistes wieder neu fließen. Neubelebung im Leben eines Christen kann geschehen, indem man bereit ist, sich selbst aufzugeben und mit seinen Sünden ins Licht Gottes zu treten, wenn man bereit ist, den Leib Gott zur Verfügung zu stellen, Paulus legt Wert darauf, und wenn man sich auf den Heiligen Geist einstellt und nach ihm ausrichtet. Soweit waren wir gestern gekommen. Ich möchte heute Morgen noch das Gebet erwähnen und dann auf einige Vorschläge kommen, wie wir untereinander Erneuerung fördern könnten. Ohne Gebet ist keine Erneuerung denkbar. Wir haben das Wort Gottes genannt, wir haben den Heiligen Geist genannt, der ist Gott in und unter uns. Wir haben die Aufgabe unser Selbst erwähnt, denn wir selbst stehen uns ja im Wege und wir müssen bereit sein, weggeräumt zu werden. Unser Ich muss drangegeben werden, unsere Schuld muss ins Licht gestellt werden, wenn wir Erneuerung haben wollen. Aber wir müssen Gott anrufen, wenn er etwas tun soll in unserem Leben und im Leben derer um uns her. Das Gebet ist das Reden zu Gott und in diesem Fall das Kundwerden lassen unserer Abhängigkeit von ihm. Es gibt ein griechisches Wort für Gebet, das heißt von Abhängigkeit gekennzeichnet. So sollen wir beten, von Abhängigkeit gekennzeichnet. Es wird im Deutschen übersetzt mit flehen, und zwar ist das eine gute Übersetzung, denn im Flehen bringen wir zum Ausdruck, dass wir vollkommen von dem abhängig sind, zu dem wir rufen. Ohne Gebet ist keine Erneuerung denkbar, es muss zu einem neuen Zugang zu Gott kommen. Dieser Zugang wird uns gebahnt in der Versöhnung, in der persönlichen Versöhnung mit Gott, aufgrund der geschehenen Versöhnung am Kreuz. Wenn Paulus sagt, lasst euch mit Gott versöhnen, dann ist das die Anwendung im persönlichen Leben der Versöhnung, von der er gesprochen hat im vorhergehenden Vers. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Die Tatsache, dass Gott die Sünde auf Christus lud, heißt noch nicht, dass die Sünder alle schon damit praktisch, existenziell versöhnt sind mit Gott. Es braucht noch eine Antwort auf den Ruf Gottes, der durch seine Boten in die Welt geht, lasst euch mit Gott versöhnen. Und hier muss man ein Ja dazu sagen. Und Paulus sagt in Epheser 2, Vers 18, wenn wir nun durch Christus Frieden mit Gott erlangt haben, durch solche persönliche Versöhnung, dann haben wir Zugang durch Jesus Christus in die Gegenwart des Vaters im Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns nun diese Verbindung mit dem Vater. In Römer Kapitel 8 wird uns gezeigt, wie der Heilige Geist unserer Schwachheit zu Hilfe kommt. Das heißt nicht, dass er noch mehr Schwachheit gibt, sondern dass er uns stark machen kann. Es gibt zweierlei dort, wo der Heilige Geist uns hilft. Wenn man den Zusammenhang sorgfältig studiert, dann merkt man, dass der Heilige Geist an zwei Stellen uns hilft. Nämlich, weil wir als Geschöpfe zerbrechlich, vergänglich sind. Unser Körper gehört zu der ganzen Schöpfung, die Gott unter das Vergängliche gestellt hat. Und dort sagt Paulus, wir haben den Heiligen Geist, der unsere Zukunft sicherstellt. Wir sind Erstlinge in der Neuschöpfung. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir ankommen. Also der Heilige Geist bewahrt uns trotz unserer irdischen Gebrechlichkeit. Und dann sagt er in Vers 26, ebenso, das heißt auch, hilft der Heilige Geist, wenn es um den geistlichen Umgang mit Gott geht. Dort kann der Heilige Geist uns auch helfen. Er kann uns helfen, dass wir überhaupt beten. Zweitens, er kann uns helfen, indem er uns hilft, das zu sagen, was gesagt werden sollte. Denn er sagt, wir von uns selbst wissen nicht, was man beten müsste, was man beten sollte. Aber der Heilige Geist kann uns dazu warten verhelfen, zu ausdrücken. Er kann uns verhelfen. Und das kann über eine Zeit lang hinweg gehen. Das ist ein Prozess und das Beten wird, und wir hören nicht auf zu lernen, das Beten, bis wir sterben oder bis Jesus kommt. Wir können immerzu noch mehr lernen auf dem Gebiet des Gebetes. Aber der Heilige Geist ist da unser Helfer. Er kann Worte schenken. Und wenn dann menschliche Worte nicht mehr ausreichen, dann ist der Heilige Geist immer noch da. Er, einer der Dreieinigkeit, der es gewohnt ist, mit den anderen zwei zu sprechen. Und wenn dieser ein Mitglied in uns wohnt, dann nimmt er uns gleichsam mit in die Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn es nur über das Stöhnen geht, wo menschliche Worte aufhören. Da veranlasst er einfach das zum Ausdruck bringen durch Laute vielleicht oder Seufzer eines grundsätzlichen Verlangens. Und Gott interpretiert dieses Verlangen, weil er weiß, was wir brauchen. Und der Heilige Geist weiß es, er ist ja Gott in uns. Und da sagt Paulus, kann uns Gott auch helfen, wenn Worte nicht mehr zureichen. Wir haben also einen großen Helfer im Heiligen Geist. Und diese Hilfe sollten wir ausnutzen. Der Heilige Geist ist es, der uns erneuern will. Und wir sollten nun das nicht für selbstverständlich nehmen, sondern uns aufrufen lassen, ins Gebet zu gehen und nun wirklich im Glauben zu vertrauen, dass Gott etwas tun kann. Mir ist aufgefallen, dass Menschen im Alten Testament geschrien haben unter Umständen, wenn sie beteten. Und mir kommt dann der Gedanke, warum müssen sie schreien, wenn sie wirklich glauben und vertrauen? Dann brauchen sie doch nur ganz natürlich zu sagen, ja, dies ist das, was ich brauche. Und dann ist mir aufgegangen, dass gerade das Schreien ein Ausdruck des Glaubens sein kann. Er kann ein Ausdruck von Verzweiflung sein, aber er kann eben auch ein Ausdruck des Glaubens sein. Denn jemand, der nun wirklich glaubt, dass Gott helfen wird, der wird das auch kraftvoll zum Ausdruck bringen ab und zu. Und wir sollten Mut fassen, wirklich von ganzem Herzen, mit allem Ernst, in Wahrheit zu Gott kommen. Mit ihm rechnen. Wir haben ein alttestamentliches Wort hier. Ich habe nicht viel aus dem Alten Testament gezogen oder geholt für unser Thema. Ich bin übrigens der Meinung, dass man zu schnell, vielleicht nicht in deutschsprachigen Kreisen, ich glaube, das ist weniger der Fall, aber in angelsächsischen Kreisen greift man sehr schnell aufs Alte Testament zurück, wenn man von Revival oder Erneuerung, Erweckung, Neubelebung spricht. Dabei aber verliert man aus dem Auge, dass etwas grundsätzlich anderes geworden ist im Neuen Testament. Wir haben etwas Kontinuierliches im Neuen Testament. Der Heilige Geist war nicht das bleibende Gut eines alttestamentlichen Christen. Und es war eher so im Alten Testament ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und deshalb so oft die Rede von Erneuerung dort. Das Leben eines Christen verläuft etwas kontinuierlicher. Er ist in Gott und bleibt in Gott und der Heilige Geist ist in ihm und er, der Christ, verbleibt im Heiligen Geist. Das ist eine bleibende Situation. Aber weil er, wie wir gesagt haben, immer noch in einem zerbrechlichen Körper wohnt und auch die Sünde noch da ist, gibt es Beeinträchtigung auch des Lebens eines Christen. Und deshalb spricht man auch im Neuen Testament von Erneuerung, aber nicht in dem Maße wie im Alten Testament. Man sollte also vorsichtig sein, diese alttestamentlichen Texte unmittelbar oder ohne weiteres anzuwenden auf eine neutestamentliche Situation, die wir heute haben. Aber es gibt alttestamentliche Texte und sehr viele, die wir anwenden können. Nur muss man sie durch die Brille, wie Paulus das tut, die Brille des Neuen Testamentes sehen. Jesaja 41, Vers 31 haben wir, glaube ich, ich weiß es nicht genau, aber wir haben es in Jesu Namen hier, in einem Liede, das man singen kann, ein sehr schöner Vers, den wir auch oft zitieren. Dort heißt es, dass wir zu neuer Kraft kommen dürfen, dass Gott neue Kraft gibt, wenn wir auf ihn harren. Und er kann es so machen, dass wir auffahren mit Kraft wie junge Adler, oder wenn es notwendig ist zu laufen, so können wir auch laufen, und wenn es notwendig ist, einfach zu gehen und Lasten zu tragen, dann kann auch das geschehen. Junge Menschen heißt es in diesen letzten Versen von Kapitel 40. Entschuldigen Sie, es ist Jesaja 40. Jesaja 40. Vor 31 heißt es, junge Menschen werden auch müde werden, oder die werden müde. Und auch junge Christen werden müde. Auch wenn sie die Welt überwunden haben, wie Johannes in 1. Johannes 2 sagt. Aber auch junge, kraftvolle Christen werden müde. Aber diese Kraft darf erneuert werden. Und das ist ganz neutestamentlich. Wenn wir harren auf den Herrn, dann kann diese Kraft erneuert werden. Harren auf den Herrn heißt, alles vom Herrn erwarten. Und weiter erwarten. Und weiter erwarten. Nicht alles, was wir wollen, wird uns sofort gegeben. Deshalb brauchen wir Geduld. Vielleicht will Gott uns noch einiges beibringen. Vielleicht haben wir noch einiges zu lernen, bevor wir das bekommen, was wir brauchen. Deshalb braucht es ein Harren, ein Dabeibleiben, ein weiteres Erwarten. Im Neuen Testament haben wir eine schöne Stelle in Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4, 15 und 16. Dies läuft parallel zu dem Jesaja-Text, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Hebräer 14, Vers 15 und 16. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Christen haben also Schwachheiten oder können Schwachheiten haben. Aber Jesus hat Mitleid. Jesus ist nicht ein Polizist mit einem Knüppel, der uns noch mehr schlägt, wenn wir schwach sind, wie wir es gestern Abend von einem mohammedanischen Priester hörten. Wenn man beim Lernen der Heiligen Schrift müde wird und dann noch gepeitscht wird, das ist keine Animierung zum Weiterlesen, zum Weiterauswendiglernen. Jesus ist ein anderer Hohepriester. Er ist ein rechter Priester, der Mitleid haben kann, der dazwischen steht und vermittelt. Das ist der Sinn, ein Vermittler. Er ist einer, der in allem versucht worden ist, und in gleicher Weise Sünde ausgenommen. Er ist versucht worden in sämtlichen Kategorien von Versuchung. Grundsätzlich sind es drei Kategorien. Ich glaube, ich kam in diesen Tagen darauf zu sprechen. Aber der Herr Jesus ist nicht nur in allen Versuchungen, in alle Versuchungen eingeweiht worden, sondern ist auf dieselbe Art und Weise versucht worden. Aber er hat nie gesündigt. Und das zeigt uns, dass in Jesus Kraft ist, über die Sünde zu herrschen. Nun gilt es nicht, Jesus zu imitieren, sondern es gilt, sich Jesus auszuliefern und zu wissen, dass er in mir wohnt durch seinen Heiligen Geist und dass seine Kraft meine Kraft ist. Noch einmal, so wie Major Thomas es sagt von den Fackelträgern, es braucht Gott, um einen Menschen zu sein. Wir Menschen sind so schwach, dass wir nicht mehr menschlich leben können, wie Menschen leben müssten. Aber Gott ist Mensch geworden. Und dieser Gottmensch ist für uns versucht worden, hat obsiegt, ist an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben, ist auferstanden und nun steht dieser Gottmensch uns zur Verfügung. Und die Methode Gottes, heute Sünde zu bekämpfen, ist die, dass er einmarschiert, hineinmarschiert ins Leben eines Menschen, der ihm die Tore öffnet und dort an seiner Stelle gegen die Sünde angeht. Übrigens, Kolosser 2, Vers 6 ist sehr wichtig. Sie brauchen die Stelle jetzt nicht aufzuschlagen, wir wollen noch weiterlesen in Hebräer 4. Aber dort heißt es, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt oder geht schrittweise weiter in ihm. Wie haben wir ihn angenommen? Als einen Stellvertreter. Wir glaubten, dass er an unserer Stelle unsere Sünde getragen hatte. So wird man Christ. So erfährt man Versöhnung mit Gott. Aber so lebt man auch als Christ. Die Methode des Christseins, die Methode des Christenlebens ist genau dieselbe wie die Methode der Wiedergeburt oder der Bekehrung. Es geschieht in etwas anderes, aber die Methode, die Weise ist dieselbe. Nämlich, es ist Gott an unserer Stelle. Und in diesem Maße, wie wir Gott es erlauben, unsere Kraft zu sein, unseren Kämpfer zu sein, an unserer Stelle uns zu vertreten, in dem Maße werden wir das sein, was er ist, ob Sieger. Vers 16, lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten. Freimütigkeit übersetzt hier das griechische Wort für Bereitschaft oder Bereitwilligkeit, sofort reden zu können oder Mut zu haben. Dieses Wort ist eine kleine Abwandlung, wie ich weiß, von einem Wort, das Luther geschaffen hat. So wie Luther es geprägt hat, ist es, glaube ich, untergegangen. Aber es ist dann zu Freimütigkeit geworden. Ein neues Deutsch, ein neues Wort also im Deutschen, von der Bibelübersetzung her. Es ist ein neuer Mut, ein freier Mut, zu Gott zu kommen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir können mutig zu Gott kommen, weil keine Schuld da ist. Jesus hat sie getragen. Wir können ohne weiteres hoffen, dass uns hier Kraft zur Verfügung steht. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, nicht zu dem Thron der Zerstörung. Gott sitzt auf einem Thron gleichsam. Und er herrscht. Und er herrscht über alles. Er herrscht nicht so, dass er die Umstände sofort verändert. Er nimmt seine Zeit. Warum, bleibt ein Mysterium. Aber er tut es einfach so. Wir nehmen dies zur Kenntnis. Schließlich muss man ja Wirklichkeit zur Kenntnis nehmen. Er sitzt auf einem Thron und herrscht. Für Gläubige ist sein Thron nicht ein Thron der Zerstörung. Wir können ohne weiteres, ohne lange Einführung, ohne viele Portiers, nach einigen Schritten wieder ein neuer Portier und dann wieder ein neuer Portier, bis wir schließlich zu dem innersten, inneren Zimmer gelangen, wo der Hohe wohnt. Nein, Gott ist uns zugänglich. Die Tore sind geöffnet worden durch Jesus Christus. Und wir gehören jetzt zur Familie Gottes und können Papa sagen im Aramäischen, aber, so sagt es Jesus, Wir dürfen dieses intime Verhältnis zu Gott haben, das sein eigener Sohn Jesus hatte, als er hier auf Erden war. Christus ist unser Vermittler geworden, unsere Tür zu seinem Vater, und so nennen wir ihn auch unseren Vater. Es ist ein Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit bekommen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Lasst uns hinzutreten. Warum? Lasst uns den Weg immer wieder gehen. Lasst uns den Zugang zu Gott praktizieren. Lasst uns das Gebet üben. Warum? Aus zwei Gründen, sagt der Schreiber hier. Erstens, damit wir Barmherzigkeit bekommen. Also kommen, wann wir Barmherzigkeit brauchen, aber nicht nur dann, sondern immer weiter diese Verbindung pflegen. Zweitens, damit wir Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das heißt, Gnade dann finden, wann wir sie brauchen werden. Vor einigen Jahren nun war ich auf einer Freizeit mit Studenten und eine Mitarbeiterin der Studentenmission in Deutschland hielt eine Andacht über Lukas Kapitel 11. Wo Jesus seine Jünger beten lehrt. Und er erzählt ihnen dort die Geschichte von drei Freunden. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, die meisten von ihnen. Einer von ihnen, der in der Mitte steht zwischen den anderen beiden, er wohnt in einem Dorf und nachts steht er auf und geht den Weg zu einem Freund von ihm. Er weiß, wo er wohnt und sagt, klopft an die Tür und sagt, ein Freund ist zu mir gekommen. Das ist also der erste Freund. Freund Nummer 1 ist unterwegs, nachts um Mitternacht, ist zu mir gekommen. Er ist noch Freund Nummer 2. Und er geht jetzt zu Freund Nummer 3 und fragt, kannst du mir Brot geben, damit ich meinem Wanderfreund hier etwas zu essen geben kann? Das ist eine interessante Geschichte, um das Gebet zu beleuchten. Es gibt viele Menschen, die sind heute dann und dort unterwegs, wo es unnormal ist. Es ist nicht ratsam, in jener Zeit, nicht ratsam gewesen, um 12 Uhr nachts noch unterwegs zu sein. Warum ist so ein Mensch überhaupt unterwegs? Was ist da los? Und warum hat er nichts zu essen? Warum muss er betteln? Irgendetwas ist da anormal. Aber der Mann, der eine feste Wohnung hat, der versorgt ist, der nimmt ihn auf. Aber er hat auch kein Brot. Warum? Weil man normalerweise alles Brot in solchen palästinensischen Dörfern während eines Tages aufisst. Man hat nicht viel Brot, man isst das auf. Der andere Reisende, der eigentlich Reiseproviant haben müsste, der braucht jetzt Brot. Und jetzt nimmt dieser Mann ihn auf, aber er hat kein Brot, bevor er ihm das Bett zeigt, und geht dann zu seinem Freund. Aber palästinensische Dörfer in jenen Tagen haben nicht eine Straßenlampe an jeder Ecke. Es ist dunkel. Wie findet er denn den Weg zum Hause dieses Mannes, seines Freundes? Weil er ihn am Tag schon oft gegangen ist. Deshalb findet er auch nachts um 12 Uhr den Weg zu seinem Haus. Und er weiß auch, welcher Freund unter allen Freunden im Ort Brot noch hat. Das hat sich rumgesprochen. Denn Brot war oft noch nach dem Abendbrot da, aber nur bei einigen oder vielleicht nur bei einem. Man hatte eine gewisse Dorfgemeinschaft und man wusste, wo noch Brot ist. Und dieser Mann weiß es. Wissen wir es, wenn Menschen, die in Nacht daherirren, zu uns kommen und Hilfe brauchen? Wir brauchen kein Brot zu haben. Vielleicht sagen sie, ich weiß nicht, wie ich Menschen helfen soll. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was ich Menschen sagen soll, aber ich weiß, wo der wohnt, der helfen kann. Wenn ich aber die Verbindung mit meinem Herrn nicht pflege, wenn es mir geistlich gut ist, dann wird es auch schwieriger sein, dann die Verbindung wiederherzustellen oder aufzunehmen, wann ich jetzt wirklich etwas brauche. in einer seelsorgerlichen Not. Wenn wir aber diesen Weg zum hohen Priester, zum Thron der Gnade pflegen, jeden Tag, dann wird es leichter, zu ihm zu kommen, in der persönlichen Not und in der Stunde einer Not, wenn andere durch uns oder von uns Hilfe brauchen. Also das Gebet pflegen, damit, wann Hilfe not ist, wann das Neue notwendig ist, für uns und für andere gegeben werden kann, damit wir dann nicht versagen. Es geht nicht darum, dass Gott nicht bereit wäre zu helfen, aber es geht darum, dass wir uns schon von vornherein im Voraus die Möglichkeit, dass wir schon vorbereiten, damit wir nicht versagen müssen am Punkt des übernatürlichen, des übergewöhnlichen Stresses. Manche Christen gehen einfach so in den Tag hinein und sie sind viel vernünftiger auf dem Irdischen, als sie im Geistlichen sind. Sie machen keine Vorkehrungen für die Zukunft. Sie sollten Vorkehrungen treffen im Geistlichen, in der Übung bleiben, auch wenn wir denken, es ist selbstverständlich, weitermachen, damit, wenn die Stresssituationen kommen, es dann etwas leichter ist, denn es wird schon schwer genug sein, aber damit es dann nicht so schwer ist, den Weg zum Thron der Gnade zu finden und wir dann richtige Hilfe bekommen können. Nun will ich noch als letztes einige Vorschläge weitergeben, wie wir zur Erneuerung beitragen können in unseren geistlichen Kreisen. Welche Verantwortung tragen wir für Erneuerung um uns her? Ich habe mir Zeit genommen, über persönliche Erneuerung zu sprechen. Jeder Christ ist hier angesprochen. Wir bleiben Individuen und wir haben für uns selbst zu sorgen. Aber wir haben auch füreinander zu sorgen. Wie kann das aussehen? Wir haben eine gewisse Verantwortung füreinander und diese Verantwortung haben wir wahrzunehmen. Ich lese hier zwei Verse aus einem weiteren Kapitel in Hebräer, Hebräer Kapitel 10, die Verse 24 und 25. Hebräer 10, 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten. Übrigens, diese deutsche Formulierung, lasst uns, klingt vielleicht etwas schwach. Es klingt wie einen schwachen Aufruf. Im Griechischen ist dies der Imperativ, die Befehlsform in der ersten Person. Aber im Deutschen haben wir keine Befehlsform in der ersten Person. Wir können nur dem anderen sagen, was wir tun sollen. Wir können nicht uns selbst sagen, was wir tun sollen. Komisch, nicht wahr? Vielleicht wird das im Deutschen so selbstverständlich genommen, dass man das doch tut. Man braucht sich selbst nicht aufzuraffen und sich selbst zu befehlen. Aber im Griechischen hat man auch in der ersten Person eine Befehlsform und auch in der Mehrzahl. Und dann heißt es, wir sollen jetzt tun. Es ist also etwas stärker noch als lasst uns, aber es wird normalerweise so übersetzt. Lasst uns aufeinander achten oder wir sollen aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken. Nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen, so wie es bei etlichen Sitte ist, sondern ermahnen, zureden, trösten. Hier haben wir wieder das Wort, das Luther mit Tröster übersetzt, wenn er vom Heiligen Geist spricht. Es ist mehr denn trösten, wenn wir Trost brauchen, ist es Trost oder trösten, aber es kann auch heißen, einfach zureden oder zusprechen, sondern einander zusprechen, zureden. Und das umso viel mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Es ist möglich für Christen, anhand des Wortes Gottes, zu merken, dass der Tag Jesu Christi näher kommt. Wir wissen nicht, wann er da ist, aber wir können feststellen, dass er näher kommt. Und umso mehr sollten wir also aufeinander Acht geben. Hier spricht der Schreiber von unserer Verantwortung dem anderen gegenüber. Wenn der andere in der Liebe träge geworden ist, und eine Erneuerung braucht, soll ich da versuchen, hineinzuwirken in einer Weise, dass seine Liebe erneuert wird. Nicht, dass sein Hass aufflammt, dass seine Antipathie geweckt wird mir gegenüber und dann auch Jesus gegenüber. Wie viele Christen sind nicht furchtbar enttäuscht worden durch andere Christen und sind dann abgekommen von Jesus Christus, anstatt zu ihm geführt worden. Wir sollen einander anspornen, das heißt in so einer Weise dem Nächsten begegnen, dass seine Liebe zunimmt zu Jesus Christus und zu anderen Gläubigen. Eine andere Stelle, Hebräer Kapitel 12, 12 bis 15, Hebräer 12, Vers 12. Darum reckt wieder aus die schlaff gewordenen Hände. Man hat früher oft mit emporgehobenen Händen gebetet und das wird wohl darauf Bezug nehmen. Also wieder anfangen zu beten. Fangt wieder an zu beten oder setzt das Gebet wieder fort. Und ihr lahmten Knie, das heißt, dass man wieder anfängt zu gehen, tut gerade Tritte mit euren Füßen. Nicht krumme. Krummheit ist ein hebräisches Wort für Sündigen, kann mit krumm gehen übersetzt werden. Wir haben verschiedene Wörter für Sünde. Hier greift der Hebräerschreiber diesen Gedanken auf, dass wenn man das Falsche tut, dann ist das krumm, es ist nicht gerade, es ist nicht liniengemäß, einem Maßstab entsprechend. Es weicht ab vom Maßstab. Sondern wollen wir gerade Tritte tun mit unseren Füßen, dass nicht das Lahme ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt werde. Es sind Christen, die sind lahm. Sie sollten nicht lahm sein, aber sie sind es. Aber wir können in ihrem Leben so ein Hindernis sein, dass diese Lahmen noch ausgerenkte Glieder bekommen. Dass es noch schlimmer wird und sie überhaupt nicht laufen können. Nein, wir sollen so einen Einfluss auf den Nächsten haben, dass er wieder geheilt wird von seinem lahmen Zustand. Jagt nach dem Frieden gegen jedermann. Kann man jagen nach Frieden? Sollte man nicht friedlich sein, wenn man Friede haben will? Sollte man hasten? Man sollte sehr, sehr schnell sein, ruhig zu werden. Kennen wir das? Man sollte sehr, sehr wachsam sein, um wirklich Frieden zu haben. Es braucht sehr viel Kraft, ruhig zu bleiben. Es braucht sehr, sehr viel Kraft, Frieden zu bewahren unter Gottes Kindern. Lassen wir uns diese Kraft schenken. Lassen wir uns diesem Wort nachkommen. Jagen nach dem Frieden mit jedem, auch mit dem Schlimmsten. Mit dem, der sofort platzt. Ruhig Blut. Ruhige Art bewahren mit solchen Menschen. Das wird oft heißen, dass wir nichts sprechen können. Aber das macht nichts. Jesus weiß, was wir brauchen. Er weiß, was der andere braucht. Bis die Zeit gekommen ist, wo man sprechen kann. Jagt nach dem Frieden gegen jedermann. Jagt nach der Heiligkeit, ohne welche Heiligkeit niemand den Herrn sehen kann. Wer keine Heiligkeit hat, wer noch nie geheiligt wurde, der ist kein Christ. Zuerst muss man heilig werden, bevor man heilig werden kann. Das ist vielleicht auf Deutsch paradox, aber Paulus sagt einmal den Korinther in Kapitel 6, ihr wurdet gewaschen, ihr seid also gewaschen, ihr wurdet geheiligt, deshalb lasst euch nun heiligen. Der grundsätzlich einmal erneuert worden ist, der kann in seinem Glaubensleben Erneuerung erfahren. Wir sollen in der Heiligung fortfahren, die wir grundsätzlich genossen haben in der Wiedergeburt. Der Schreiber sagt hier also, wir sollen dem nachjagen, worein wir gekommen sind. Wenn jemand überhaupt noch nicht in dieses hineingekommen ist, dann ist er einer, der nie den Herrn sehen wird. Dieser Vers sagt nicht, dass Menschen, die nicht ganz so fleißig sind in der Heiligung, dann vielleicht doch nicht ankommen werden, auch wenn sie Christen sind. Das sagt dieser Vers nicht. Es wäre dem ganzen Wesen des Neuen Testamentes entgegengestellt. Und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Dass nicht jemand sie vergebens bekommen. Man könnte abfallen, ich glaube es. Aber man sollte auf den anderen sehen, damit er erneuert werden kann und es nicht noch schlimmer wird, sodass er eines Tages Christus absagt. Dass nicht jemand sei ein Unzüchtiger und so weiter, wie Esau, der wird dann als Beispiel gebraucht. Eine andere Stelle, 1. Korinther Kapitel 12. 1. Korinther 12, 24 bis 27. Hier haben wir auch die Fürsorge unter Christen im Bild des Leibes. Gott setzte, 24b, Gott setzte jedoch den Leib zusammen, wodurch er dem Dürftigen reichere Ehre gab, damit kein Zwiespalt im Leibe sei. Wussten Sie, dass Gott Ihren Platz Ihnen gegeben hat in der Gemeinde? Hier steht es. Das Wort zusammensetzen, das hier gebraucht wird, bedeutet mengen, so wie man in der Küche etwas zubereitet. So und so viel Salz, so und so viel Milch, so und so viel Mehl. Alles nach Maß, so und so viel. Oder wenn man baut, wenn die Kinder Lego spielen, dies kommt an den Platz, das kommt dorthin, das kommt dorthin. Als Gott den Leib baute und jetzt, wenn er seinen Leib baut, dieser kommt dorthin, der wird mit dem wohnen und so weiter. Und der Bruder, die Schwester, mit dem, mit der sie zusammen sind, Gott hat das zusammengefügt. Und Gott hat einen Platz, Gott hat eine Aufgabe für einen jeden von uns. Und wir sollen jetzt mit unserer Aufgabe auf den nächsten Akt geben und unsere Aufgabe erfüllen. Damit kein Zwiespalt im Leibe sei, damit Christen nicht auseinandergehen. Wir sollen dazu beitragen, dass Risse geheilt werden, nicht dass noch weitere Risse entstehen, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Wenn jemand weniger Ehre hat, sollen wir dafür sorgen, dass er nun mehr Ehre bekommt. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder und sind nicht neidisch. Das zweite steht nicht da, aber das ist die Schlussfolgerung. Ihr seid aber Christi Leib und Glieder im Besonderen. Im Einzelnen sind wir Glieder, zusammen sind wir Leib. Niemand von uns hat alles. Niemand von uns ist Leib. Jeder von uns ist nur Glied. Alle zusammen erst, indem jeder seinen Beitrag leistet, sind Leib. Mit Paulus in Römer 12 zu sagen, weint mit den Weinenden, freut euch mit den Freunden. Also Anteil haben an dem Los des Nächsten. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Tröstet euch untereinander. Wann? Wenn jemand gestorben ist. Das ist der Zusammenhang dort. Wenn jemand Not leidet, tröstet euch untereinander. Denn Leute, die jetzt verzichten müssen auf die Gegenwart eines Geliebten, die brauchen an der Stelle Trost und Erneuerung. Wenn Hoffnung schwinden will, dann sollten wir Hoffnung geben. Und noch eine letzte Stelle, 2. Korintherbrief, Kapitel 2, 5 bis 8. Eine sehr wesentliche Stelle in unserer Zeit, wo es so viele psychologische Probleme gibt, wo so viele Menschen auf psychischem Gebiet Hilfe brauchen. Wenn aber jemand betrübt hat, so hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Einer hatte eine schwere Sünde auf sich genommen, musste gemaßregelt werden. Und das war jetzt geregelt worden. Jetzt sagt Paulus, jetzt muss die Sache wieder neu aufgebaut werden. Der Mann hatte Buße getan. Er hatte die Menschen betrübt. Er hatte die Gemeinde betrübt. Er hatte Paulus, den Apostel, betrübt. Aber Paulus sagt, mich nicht so sehr als euch alle. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den vielen, das heißt von der Gemeinde, erteilt worden ist. So dass ihr im Gegenteil, umgekehrt jetzt, vielmehr in gnädiger Weise vergeben solltet. Dies ist das andere Wort für vergeben. Ich sprach von einem Wort, das heißt Abstand nehmen. Dieses Wort heißt Gnade zeigen. Es wird auch für Vergebung gebraucht. Gnädig sein und verzeihen, vergeben, in gnädiger Weise vergeben solltet und ihm zusprechen. Warum zusprechen? Es gibt Leute, die finden es sehr schwer, Buße zu tun, auch wenn sie Buße getan haben. Dann den Weg zurückzufinden, den Weg zurück zu Jesus zu finden. Sie haben nicht viel Mut übrig. Sie sind so zerknirscht. Und da müssen wir hineinspringen, sagt Paulus. Warum? Damit nicht etwa ein solcher durch übermäßige Betrübnis verschlungen werde. Und es sind Leute, die werden verschlungen. Die kommen nicht fertig, die werden nicht fertig mit ihrer Schuld. Und sie gehen unter in ihrer Betrübnis, in ihrem Schwermut. Und wir haben nun da hineinzuspringen, ein jeder von uns, nicht nur die von Kenneth, nicht nur die Psychiater, nicht nur die Psychotherapeuten, nicht nur die Pfarrer und Seelsorger, nicht nur die Ärzte. Jeder Christ ist hier gefragt, Umschau zu halten, wo ist jemand, dem ich nun Mut machen kann, damit er nicht untergeht. Wir brauchen Leibseelsorge. Und dann würden wir auch eher fertig werden mit Spezialseelsorge. Dann könnten die es auch besser wieder leisten, den Patienten nachzukommen. Aber die haben so viel, weil wir dazwischen sitzen, einfach die Hände in den Schoß legen. Wir haben eine Verantwortung füreinander, damit hier auch Erneuerung eintreten kann. Auch hier gilt das Gebet. Lasst uns einstehen vor dem Thron der Gnade, füreinander, dass der Herr auch Ihnen Gnade zuteil werden lässt. Hiermit möchte ich uns allen Mut machen, vor dem Herrn zu stehen in vollem Vertrauen, wissend, dass er Gnade genügend für uns bereit hat. Lasst uns diese Gnade in Empfang nehmen. Und wenn sie noch nie zur Vergebung der Sünden in Empfang genommen wurde, können wir es jetzt, gerade jetzt, im schlichten, einfachen, kindlichen Vertrauen zu ihm. Und dann lasst uns auch Vertrauen für den anderen wissen, dass wir in einem kleinen Maße ähnlich Priester sein dürfen wie unser Hohepriester. Das ist Priesterberuf der Gemeinde, allgemeines Priestertum. Der Herr schenke es und schenke Erneuerung in unser aller Leben und im Leben derer, mit denen wir im Alltagsleben verbunden sind, in den Gemeinschaften, Kirchengemeinden, anderen Gemeinden und Kreisen, in denen wir zu Hause sind. Wir wollen noch einmal beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du unser Gnadenvermittler geworden bist. Du bist da, um die Gnadengüter deines Vaters auszuhändigen und zu verteilen. Und du hast uns auch Aufgaben gegeben und jeden an seinen Platz gestellt. Und wir bitten dich, Herr, jetzt um die Gnade, diesen Platz ausfüllen zu können. Hilf uns, Herr, zur Buße, wenn wir gesündigt haben, versagt haben. Hilf uns, Herr, zum Vertrauen, dass Größeres noch geschehen kann, dass du bereit bist, noch viel mehr zu tun, als geschehen ist, als wir zu bitten verstehen oder überhaupt uns vorstellen können. Denn du bist immer größer, als du dich gezeigt hast. Wir preisen dich, loben dich, beten dich an, als unseren Gott, unseren Herrn, das Haupt der Gemeinde, als unseren persönlichen Erlöser und Hirten. Amen.